Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. In diesen Wochen jährt sich der Jahrestag des Baus der Berliner Mauer. Diese Mauer, die viele Jahrzehnte die Trennung zwischen den Westmächten und dem sogenannten Ostblock verkörperte. Der Fall der Mauer kam auch durch den Wunsch, dass wir nicht gegeneinander, sondern miteinander leben und arbeiten wollen. Und das sollte uns eigentlich bis heute leiten. Denn große Ziele, die sind zusammen viel leichter zu erreichen und dazu trägt jeder und jede Einzelne einen Teil bei. Genauso werden wir den Klimawandel nur gemeinsam begrenzen können. Und doch braucht es auch hier jede einzelne Person, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Mit dem Wechsel zu echter Ökoenergie tut ihr genau das. Und das Beste dabei? Es dauert nur 5 Minuten, um pro Jahr hunderte Kilogramm CO2 zu sparen. Beim Ökoenergieversorger Polarstern bekommt ihr 100% echte Ökoenergie. Bei Strom, genauso wie bei Gas oder diversen Spezialtarifen. Alles ist mehrfach zertifiziert. Zusätzlich unterstützt ihr automatisch die weltweite Energiewende. Denn wir brauchen noch viel, viel mehr Ökoenergie, um den gesamten Energiebedarf zu decken. Also macht mit und geht direkt auf www.polarstern-energie.de. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. August 2024 mit der Ukraine,
dem Bundeskriminalamt,
Kamala Harris,
Klimazielen,
dem Sudan,
Covid-Impfungen,
Shamjaf zu Thailand,
dem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
Katrin Rönicke,
einem Limerick der Woche und Holger Klein. Lang ist es her, dass wir so miteinander gesprochen haben und es ist so viel passiert. In der Zwischenzeit so viel passiert.
Ja, geil, ne? Total geil. Ich habe auch gedacht, meine Gott, eigentlich müssten wir heute einfach nur gucken, was haben wir eigentlich die letzten 3 Wochen verpasst, aber habe ich dann auch gelassen.
Ja.
Genug.
Naja, also ich habe 2 Themen mitgebracht, die immer noch aktuell sind, obwohl sie innerhalb dieser Zeit passiert sind und die mir auch gute Laune machen. Das finde ich das Schöne an diesen beiden Themen. Und das erste ist der Blick in die Ukraine. Da war wahnsinnig viel los seit der letzten Sendung. Mhm. Einerseits natürlich auch auf ukrainischem Gebiet, da gibt es die eher nicht so guten Nachrichten. Andererseits, und das ist das Neue und was auch so ein bisschen gute Laune macht, auf russischem Gebiet. Die Ukraine hat letzte Woche, also jetzt nicht die, die hinter uns liegt, sondern schon eine Woche vorher, wir sind heute heute ist der 11. Tag dieser Offensive, hat sie russisches Gebiet angegriffen, und zwar die Grenzprovinz Kursk. Auch aus Belgorod gab es zumindest Bilder und jetzt auch die Meldung, dass in der Region auch ein Dorf durch die ukrainische Armee eingenommen wurde. Es ist nur immer so ein bisschen schwer, das alles auch zu verifizieren. Wer da großes Interesse daran hat, also immer zu wissen, was wissen wir denn jetzt und was nicht, die BBC hat ein Verify-Team, das dann auch regelmäßig im Ukraine-Cast der BBC zu hören ist und die dann immer so sagen, so okay, was ist jetzt wirklich bestätigt, wo haben wir, weiß ich nicht, Geodaten oder sonstige Metadaten nutzen können, um bestimmte Meldungen verifizieren zu können und wo halt nicht. Und was man auf jeden Fall verifizieren konnte, kann und weiß, ist, die Ukraine ist in Kursk und sie hat da echt ordentlich Gebiet eingenommen.
Ja, Wahnsinn. Das ist eigentlich das... Also ne, die Russen, die stärkste Armee der Welt, unbesiegbar, und dann marschiert dann einfach mal die Ukraine ein. Und das ist ja jetzt nicht so, dass die Ukraine da vielleicht mit 100.000 Mann losgezogen wird. Das sind ja vergleichsweise kleine Verbände, und die Russen konnten noch nicht mal das abwehren. Das ist also das finde ich wirklich dramatisch.
Das Hinterland war offen, wie man so schön sagt. Also ja, Wir konnten da wirklich reinmarschieren. Und wie gesagt, heute ist Tag 11.
Weißt du, wie viele, wie groß die Verbände waren, die da rein sind? Also wie viele Soldaten?
Darüber habe ich leider nirgendwo Informationen finden können. Und ich weiß nur, also es gibt halt Leute, die waren vor Ort, die haben auch mit den Soldaten gesprochen. Die sagen, es ist auch alles voll dort in der Region mit Soldaten. Also auch um die Region Sumy, das ist die ukrainische Seite herum, alles schon militärisch abgeriegelt und wird vorbereitet und so. Und das Interessante eigentlich von, was alle berichten, die vor Ort waren, ist, dass die Soldaten selber nicht mal wussten, dass sie in diese Offensive gehen. Aber die dachten halt, sie sind da, um das ukrainische Hinterland zu verteidigen. Und
auf eine Art tun sie das ja auch.
Ja, auf eine Art. Und auf einmal ging es eben los. Wie gesagt, heute ist Tag 11 dieser Offensive. Russland ist es bisher nicht gelungen, diese Offensive zu beenden oder auch nur ein Stück davon zurückzubekommen. Mehr als 190.000 Menschen sollen aus Kursk und aus Belgorod evakuiert werden. Die Zahlen liegen vielleicht noch höher, weil das sind jetzt die offiziellen Zahlen, die wir vom Gouverneur der Region Kursk bekommen haben. Hm. Und warum das so euphorisierend auch ein Stück weit ist, ist eben, dass die Bilder, die entstanden sind und die jetzt um die Welt gegangen sind, das sind einerseits Bilder von ukrainischen Soldaten, die Fahnen gehisst haben in irgendwelchen Dörfern, aber es sind eben auch Bilder von Menschen, von russischen Bürgerinnen und Bürgern, entsetzte Menschen, die ihre Häuser verlassen, die wütend sind, die nicht wissen wohin, die das Gefühl haben, es ist ja auch alles gar nicht organisiert. Also ich sprach gerade davon, dass 190.000 Menschen evakuiert werden sollen. Auch diese Evakuierungen funktionieren nicht so reibungslos, wie sich die Menschen das wünschen. Und das Interessante ist, also man hofft dann natürlich, dass die jetzt alle super sauer sind auf Putin. Da fand ich eine gute Einordnung tatsächlich auch im BBC Ukraine Cast, dass das eher unwahrscheinlich ist. Also die sind sauer auf die Behörden, weil das jetzt irgendwie alles nicht so klappt und sie sind auch überrascht und natürlich sind sie wütend und traurig, dass sie ihre Häuser verlieren. Aber ich fand das eine ganz gute Beschreibung, wer bisher daran glaubte, dass dieser Krieg richtig ist. Also der Krieg gegen die Ukraine, der wird weiterhin glauben, dass dieser Krieg richtig ist und jetzt vielleicht sogar noch in seiner Meinung bestätigt.
Ich kann sagen, jetzt ist recht. Das ist ja auch ein bisschen die Gefahr. Ich hatte vor ein paar Wochen, also vor einigen Sendungen, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, auch so ein, ich glaube, das war ein Aussatz von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo ja auch argumentiert wurde, solange das ganze Ding nur auf ukrainischem Gebiet stattfindet, kann Russland eigentlich nicht behaupten, im Krieg zu sein. Ja? Und jetzt kann Russland aber sagen, ja, guck mal, wir sind jetzt in einem richtigen Krieg, wir werden jetzt tatsächlich angegriffen, das ist keine militärische Spezialoperation mehr, wir mobilisieren jetzt voll.
Ja, aber es ist auch so lustig, weil das sagen sie nicht. Also überall wird davon gesprochen, es gibt eine Situation. Mhm. Also in Russland, die russischen Medien nennen das Ganze eine Situation. Die sagen nicht Invasion, die sagen nicht, wir werden angegriffen. Diese ganzen martialischen Wörter benutzen sie nicht.
Sondern, we have a situation.
Genau, sondern es ist eine Situation, die sie natürlich auch unter Kontrolle bringen. Sie haben da alles unter Kontrolle. Also in den russischen Medien wird da schon auch weiter versucht, den starken Mann zu spielen und da macht euch keine Sorgen und das ist alles nicht so tragisch sozusagen. Und sie haben aber natürlich tatsächlich nichts unter Kontrolle, weil tatsächlich bisher weiterhin nichts passiert ist. Wir sprechen inzwischen von 1000 Quadratkilometer Land, auf dem ukrainische Militärpräsenz berichtet wurde. Das ist schon
1000 Quadratkilometer, ich meine, wie viel, weißt du, wie viel Truppen brauchst du, um 1000 Quadratkilometer zu sichern? So viel kann die, also.
Ja,
ich finde das insgesamt, ich finde das absolut unvorstellbar, dass du, weißt du, die müssen damit eigentlich würde man denken, die müssen damit Zehntausenden von Soldaten und Gerät und weiß der Geier was reingerauscht sein. Aber so viel Gerät und Personal können die doch eigentlich gar nicht mehr haben. Das heißt, also Russland muss noch viel, viel schwächer sein.
An dieser Stelle dort.
Ja. Zumindest an dieser Stelle. Ich finde, das sprengt mein Hirn. Ehrlich.
Ja, die haben anscheinend, warum auch immer, hatte Russland selber auch erst kürzlich die Minen dort geräumt. Also es gibt ja um die Frontlinie oder um die Grenze viele Minen. Sowohl die ukrainische Seite hat Minen gelegt zum Schutz des Landes, als auch die russische Seite hat Minen gelegt. Und die Russen hatten wohl gerade erst die eigenen Minen weggeräumt dort. Vielleicht, um selber einen Angriff an der Stelle zu starten. Naja, so oder so, es gibt Informationen, es gibt viele Spekulationen. Was aber sicher ist, also warum das Ganze jetzt gemacht wurde, zum Beispiel, ist auch so eine Spekulation. Verschiedene Experten, Militärexperten ordnen das Ganze so als Demonstration ein, also dass die Ukraine zeigt, hey, schaut mal, da ist gar keine Verteidigung bei den Russen, man kann Russland treffen. Es ist aber auch strategisch nicht ganz schlecht. Also die haben wohl schon jetzt eine wichtige Eisenbahnlinie unterbrochen, die für die Versorgung der Truppen an der Front, also die russischen Truppen an der Front, sehr entscheidend war. Die ist jetzt einfach durchtrennt. Und ich glaube, was das Wichtigste aber ist, ist für die Moral in der Ukraine selbst. Also man muss ja mal gucken, letztes Jahr im Sommer, da scheiterte ja diese lange herbeigesehnte Sommeroffensive. Also man kann eigentlich sagen, seit fast 2 Jahren gab es nichts Positives zu melden aus der Ukraine. Und da ist natürlich jetzt so ein Erfolg extrem wohltuend. Also das merke ich schon an mir. Ne? Ich merke auch an mir, dass ich so eine Müdigkeit gekriegt habe. Ich habe nicht mehr so oft den Ukraine-Cast gehört.
Auf einmal ist es wieder interessant.
Ja, jetzt habe ich wieder ganz viel gehört. Und die sagen beim Ukraine-Cast immer Tag so und so vom Krieg. Das war jetzt, glaube ich, Tag 902 oder irgendwie sowas. Also es ist schon extrem lange. Und allein diese Zahl zu hören, macht mich schon mürbe. Und ich sitze hier in Berlin. Ja? Also ich habe hier nicht rund um die Uhr Luftalarm. Ich habe nicht Freunde, die an der Front kämpfen oder gefallen sind. Ich habe keine Familie, die ins Ausland geflüchtet ist. Also was ich sagen will, für die Menschen in der Ukraine ist diese Belastung ja enorm. Also die Stimmung ist im Keller. Das berichten auch alle in Kiew, in Kharkiv. Die Leute hatten jetzt wenig, woran sie noch geglaubt hatten, wenig Hoffnung. Die haben einfach gemerkt, okay, es ist irgendwie, geht es nicht voran in diesem Krieg. Und vielleicht ist es der wichtigste Sinn dieser Kursk-Offensive, dass die Menschen in der Ukraine jetzt wieder ein bisschen an sich glauben können oder was haben, was ihnen mal kurz gute Laune macht, was vielleicht auch die Truppen motiviert. Die haben ja im Mai neue Gesetze erlassen, um nochmal mehr Männer mobilisieren zu können, die da jetzt in ein paar Monaten werden die fit gemacht, dann an die Front geschickt. Und ich meine, stell dir vor, du bist so jemand, du wurdest gerade eingezogen und solltest an die Front. Wie viel Motivation hast du, wenn du das Gefühl hast, da gehe ich sterben. Ne? Ja. Mehr kann ich da ja gar nicht ausrichten. Also ich glaube, das ist so für die Moral, sowohl in der Bevölkerung, aber vielleicht auch noch viel mehr in der Armee, total Gutes.
Aber das kann ja nicht das strategische Ziel dieser Operation sein.
Ja, was das ist.
Das finde ich so faszinierend. Also es gibt ja so einzelne Erklärungen, dass es vielleicht auch als Verhandlungsmasse für Gebietsabtritte und so weiter. Ja. Aber auch das, da sind wir doch noch lange nicht. Dachte ich vor 2 Wochen noch. Mittlerweile könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, also angesichts der mangelnden Verteidigungsfähigkeit Russlands an dieser Stelle, ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt immer so weitergeht. Also es gibt ja auch so ein Meme, wo Selenskyj mit 2 Soldaten über einer Karte sich beugt und Selenskyj sagt, an der Stelle hören wir auf. Mhm. Und der Soldat fragt, warum? Ja. Und Selenskyj sagt, das ist Alaska. Es ergibt für mich gerade sehr wenig Sinn. Also ja.
Ja, man muss mal gucken. Also klar, solange sie...
Sie werden es natürlich auch nicht sagen, ne?
Eben. Aber was sicher zu sein scheint, inzwischen an Tag 11, die Ukraine ist davor erst gekommen, um zu bleiben. Und da habe ich jetzt inzwischen 2 Militärexperten gehört, die das sagen. Der eine war vor einer Woche und der hat schon gesagt, naja, man macht jetzt so eine Offensive nicht mal eben, um dann gleich wieder zu gehen. Also das gab es in der Vergangenheit auch immer wieder. Manchmal auch von so pro-ukrainischen russischen Soldaten angeführt. Mhm. Also die dann mal schnell irgendein Dorf auf der anderen Seite der Grenze eingenommen, Fahne gehisst und wieder raus da. Ja, also ein Tages-, Zwei-Tages-Aktion. Aber diesmal sah es eben für diese Experten, und ich verlinke da ein paar Videos gerade beim ZDF, heute live sind da immer sehr gute Leute, sah es halt von der Woche schon so aus, als würde die Ukraine sich jetzt so einrichten, dass sie bleiben kann. Und mal schauen, vielleicht sogar weiter vorrücken. Also allein verglichen mit vor einer Woche hat sich nämlich der Geländegewinn tatsächlich schon verdoppelt. Damals, also vor einer Woche waren es noch 500 Quadratkilometer, jetzt sind wir bei 1000. Mal gucken. Aber das macht schon mal ganz gute Laune erstmal.
Naja, umso tiefer kann man fallen, ne, wenn es dann doch schief geht. Naja.
Wie tief kann die Ukraine noch fallen?
Ja, stimmt schon. Ja,
das ist halt, und tatsächlich fand ich jetzt auch bei ZDF heute live gestern Abend nochmal ganz interessant. Der meinte nämlich auch Russland tut sich langsam schwer. Also auch die können nicht immer weiter einfach nachliefern. Also immer mehr Männer an die Front, immer mehr Militärfahrzeug an die Front, sondern das wird auch langsam schwierig für die. Und eventuell ist es jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, bevor sozusagen, es ist ein Abnutzungskrieg, und bevor beide Seiten mehr oder weniger so abgenutzt sind, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt an den Verhandlungstisch, ein bisschen mehr was in der Hand zu haben für diese Verhandlungen an diesem Tisch, falls es die gibt. Also es kann auch sein, dass das jetzt noch ein paar Jahre so weitergeht, klar.
Ich habe was viel Handfesteres. Seit Montag gibt es einen angepassten Covid-Impfstoff in Deutschland. Comirnaty JN1 heißt er. Das heißt, er ist von BioNTech, weil das ist halt deren Handelsname. Und es ist ein mRNA-Impfstoff, kennen wir ja alles. Ne? Oh Gott, oh Gott, ja, ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Alle. Ja, ich weiß, also wir reden hier ja auch praktisch aus dem Grab, weil wir mRNA-Geimpften sind ja im September 2021 schon alle gestorben.
Das stimmt, ja.
Oder was, 22?
Nee,
21.
21.
Ja, 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 ja. Also rede ich jetzt weiter mit Grabesstimme.
Bist du Joe Biden?
Im Herbst soll noch ein weiterer Impfstoff kommen, also noch ein angepasster Impfstoff, und zwar von Novavax. Novavax ist das Zeug, das ist der sogenannte Totimpfstoff, wo inaktivierte Virenbestandteile drin sind, also ein anderes System, anderer Angriffsvektor. Ich dachte so, ah cool, weil ne, irgendwie fände ich es ganz gut, mal wieder Impfe zu kriegen, zumal ich dann auch demnächst wieder unterwegs bin und viele Menschen treffe und so weiter. Hab meinem Hausarzt geschrieben und mein Hausarzt wusste am Mittwoch noch von gar nichts. Wo ich auch so, okay, in jeder Zeitung ungefähr stand, ab Montag können die Apotheken das bestellen. Hausarzt wusste nichts. Und dann habe ich mir eine Impfstelle gesucht. Also, achso, einleitend, ich habe gestern mich impfen lassen.
Und jetzt, mit Holger? Mit
diesem angepassten Impfstoff.
Hast du das besseren ist überhaupt nichts passiert.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen schlecht geschlafen. Was aber auch dran gelegen haben könnte, dass ich die Reste von der Weinsendung von Mittwoch leer gemacht habe.
Nach der Impfung? Man soll doch nicht trinken nach der Impfung.
Nein, warum nicht? Ist es dann unwirksam?
Ich weiß nicht. Es ist nicht so gut fürs Immunsystem. Das Immunsystem hat ja dann schon zu tun.
Ja, na jedenfalls, mir tut noch nicht mal der Arm weh. Also ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, was es ist.
Das ist unfair. Weißt du, wie mir der Arm weh tat im Mai?
Ich habe mir zuletzt auch, aber ich habe echt gedacht so, ja gut, aber nichts. Ja, wirklich, ich dachte dann auch, okay, dann kann ich noch.
Bist du sicher, dass du geimpft wurdest?
Habe ich hinterher auch gedacht heute Morgen, aber ich habe so ein Zettelchen gekriegt.
Ja.
Naja, jedenfalls habe ich dann mit der Apothekerin so ein bisschen geplaudert.
Ja.
So, die sagen, ja, wir impfen streng nach STIKO. Sag ich, ja, aber ne, ist doch, ne, weil, also ich meine, das Problem ist ja, ich bin 55 oder 54, wird demnächst 55. Jetzt habe ich einige Vorerkrankungen, die mich in die Empfehlung der STIKO einschließt. Aber normalerweise sagt die STIKO ja, wer unter 60 ist und gesund, der braucht sich nicht impfen zu lassen.
So.
Jetzt kann es aber doch sein, dass ich mit meinetwegen 40 trotzdem die Entscheidung treffe, ich möchte mich gerne impfen lassen, weil mir das Risiko einer Infektion zu hoch ist, oder vor allen Dingen die Spätform zu hoch ist, so wie bei dir halt, ne?
Ja.
Du wirst aber gar nicht geimpft, wenn du da hingehst.
Ja.
So. Sag ich, ja, warum macht ihr das denn? Was soll denn das? Sagt sie, ja, wenn wir außerhalb der STIKO-Empfehlungen impfen, dann können wir das nicht abrechnen. Sagt sie, ach so. Sag ich, ja, das heißt, wenn man dann trotzdem geimpft werden will, muss man einfach nur sagen, ich zahle privat. Sagt sie, nee, dann machen wir das auch nicht.
Was?
Ja.
Hast du noch mal nachgefragt?
Ja, habe ich. Und dann sag ich, ja, warum das denn nicht? Ich sag, ja, nee, machen wir nicht. Also wir machen das, weil wir das machen. Das, ne? Das ist so eine Zirkelschlussbegründung. Und das ist dann wieder ein Problem. Ne? Da wird die STIKO schon wieder zu einem Problem. Weil wirklich begründen können diese Impfstellen, also die Apothekerin und auch die Ärzte und Ärztinnen, die können das gar nicht wirklich begründen, warum sie tun, was sie tun, weil sie nämlich gar nicht wirklich wissen, warum sie tun, was sie tun. Und das siehst du immer wieder auch nicht nur bei dieser Impfung, bei allen möglichen anderen Impfungen halt auch. Immer wieder bekommst du zu hören, nein, wir halten uns an die Empfehlungen der STIKO. Aber es ist eine Empfehlung, es ist keine Handlungsanweisung. Mhm. Und die lassen halt trotzdem nicht mit sich diskutieren, selbst wenn sie objektiv im Unrecht sind. Ja, hast du ja alles schon durchexerziert, zu sagen, hier, guck, nein, hier, da steht's, guck hier, ich kann es dir ausdrucken.
Ja, ja.
Die sagen halt trotzdem, nee, machen wir nicht, aber sie können nicht begründen. Und ich glaube, das liegt zum einen natürlich daran, die wollen keinen Stress haben, die wollen einfach eine klare Regel und über nichts weiter nachdenken. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Das Gehirn ist ja dazu da, Aufwand zu vermeiden und so. Aber ich glaube, im Wesentlichen liegt es daran, dass die ständige Impfkommission ganz, ganz miserable Kommunikation betreibt. Wenn die nämlich ausdrücklich sagen würden, das hier ist nur eine Empfehlung. Es ist überhaupt kein Problem, auf Wunsch des Patienten von diesen Empfehlungen abzuweichen, weil du unterschreibst ja sowieso, dass du das willst.
Ja.
Das ist ja dann auch noch der Witz. Du unterschreibst, dass du das willst, aber wenn du es willst, kriegst du es nicht.
Genau, wenn du selber zahlst, hast du auch keine Regressprobleme. Das ist ja, das haben wir ja oft auch in den Kommentaren erklärt bekommen. Ja. Das ist das andere Problem, aber ja.
Ja, und wir könnten wirklich, wenn die ständige Impfkommission schon wieder einfach mal, wenn die einfach mal nur einen Satz dahinschreiben, wie ich gerade gesagt habe, auf Wunsch des Patienten kann hiervon abgewichen werden, kein Problem, macht euch keine Sorgen, alles, ne, alles wird gut. Wir könnten uns ständig solche Gespräche und solchen Ärger sparen, weil Impfen hilft.
Ja.
Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat nämlich mal nachrechnen lassen, was die Impfungen gebracht haben. Da ist diesen Monat ist die passende Arbeit erschienen. Sind ausgegangen von 54 Ländern. Die gehören alle zum WHO-Regionalbüro Europa, also WHO Europe. 54 Länder sind da drin. Diese 54 Länder haben 2,2 Millionen Covid-19-Tote gemeldet gehabt. Zwischen Dezember 2020 und März 2023. So. Jetzt hat die mit WHO gesagt, gucken wir mal, wie viel Tote die Impfung möglicherweise verhindert hat. Und dazu haben sie geguckt, also die prozentuale Verringerung der Zahl der erwarteten verglichen mit den gemeldeten Todesfällen. So, ne? Also wie viele hätten sterben müssen, wie viele sind nicht gestorben? Zwischen Dezember 20 und März 23. Und die sagen, die Zahl der Todesfälle ist um knapp 60% zurückgegangen. Die Covid-19-Impfungen haben 1,6 Millionen Leben bei Personen im Alter über 25 Jahren gerettet.
Ja.
Ist noch ein bisschen granularer auch. Achso, sie haben übrigens nicht von den 54 Ländern, also sie haben nur Daten von Ländern genommen, die gut genug waren, und das sind 34 Länder gewesen. Mhm. Von da aus haben sie dann hochgerechnet. 96% der geretteten Leben waren über 60 Jahre alt.
Ja, genau.
52% über 80.
Ja. Krass, ja.
Die erste Auffrischung hat der Hälfte das Leben gerettet. Und über die Hälfte wurden während des Omikron-Zeitraums gerettet. Wobei ich mittlerweile schon vergessen habe und keine Zeit mehr hatte nachzugucken, wann genau der Omikron-Zeitraum war.
Na, der war vor 2 Jahren. Da habe ich mich dann angesteckt, okay, und hatte mein zweites Mal Long-Covid.
Ja. Also 1,5 Millionen Leben hat die Impfung gerettet. Kann man ja mal machen.
Ja, also, ja.
Also nur in Europa, ne?
Ja, ja.
Also, so zwischen was ist denn das da hinten? Kamtschatka und Irland, so ungefähr.
Ja, dann weitere gute Laune-Nachrichten. Das war alles gute Laune hier. Kamala Harris.
Kamala. Entschuldigung.
Das zweite große Ereignis während unserer Sommerpause. Wir hatten noch über Joe Biden gesprochen, über das Duell im TV, und wir waren uns auch beide nicht so ganz einig, ob das jetzt ein Grund sein sollte, dass er zurücktritt von der Kandidatur oder nicht. Er jedenfalls hat seine Kandidatur inzwischen zurückgezogen, tritt nicht wieder zur Wahl des Präsidenten an und hat Platz gemacht für seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Und ich war ja im Urlaub, und du und ich, wir waren beide gemeinsam im Urlaub, und trotzdem war es eine sehr schöne Woche nach dieser Nachricht. Ich glaube, es war ein Sonntag, als es verkündet wurde. Und dann ging es irgendwie so los. Wo fange ich an? Also es ist ja lange her, dass man so von Herzen gesagt hat, das macht gerade Spaß. Ja, Politik macht gerade Spaß. Es ist irgendwie schön, da hinzuschauen. Man kriegt gute Laune. Aber genau so war so diese erste Woche mit Kamala Harris als US-Präsidentschaftskandidatin für mich. Wobei sie da ja noch nicht nominiert war. Aber es war irgendwie auch klar, dass sie das wird. Wir waren im Urlaub, und deswegen habe ich eigentlich nicht viele News konsumiert in der Woche. Aber gerade auf Social Media hängt man ja doch auch im Urlaub immer noch ein bisschen ab. Und gerade auf Social Media waren die Leute sehr, sehr euphorisch. Und das war etwas, was, glaube ich, viele nicht auf ihrer oder wenigen oder wahrscheinlich niemand auf seiner Bingo-Karte hatte, dass die Generation Z auf TikTok komplett durchdreht und Kamala Harris feiert. TikTok wurde grün. Die Musik einer Sängerin, Charlie XCX, lief. Das ist eine Sängerin, die mir vorher auch nicht so bekannt war.
Ja, wir waren doch zusammen im Urlaub. Wann hast du dir das alles angeguckt? Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt.
Das hast du nicht mitbekommen? Nee. Ja, immer wenn ich an meinem Handy hing und so, und vielleicht auch mal gegrinst habe, dann habe ich mir das alles angeguckt. Jedenfalls, das letzte Album von Charlie XCX, das hieß Brat. Und war in den Top 3 der UK- und US-Charts. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist. Ich habe jetzt nicht frisch geguckt. Jedenfalls total beliebt bei den jungen Leuten. Brad übersetzt sich so in etwa als Göre, freches Mädchen, so, ja.
Vor 30 Jahren hieß es noch Flegel.
Ja, es bezieht sich auf Mädchen. Flegel? Sind das auch Mädchen?
Bart Simpson heißt der nicht Bart, weil Brett?
Kann auch sein,
also,
ja.
Das ist so, das, also ich meine seit ganz vielen Jahrzehnten das zu wissen. Kann natürlich auch sein, dass das völliger Blödsinn ist.
Kann natürlich sein, das ist jetzt wieder so eine Trivia, die ich nicht wusste. Ja. Wie auch immer, jetzt ist jedenfalls Kamala Harris Brett. So, und diese Videos, die machen echt gute Laune. Also da siehst du sie halt tanzen und dann gibt es so einen Ausschnitt, den hat man von der Gegenseite eigentlich versucht, gegen sie auszulegen. Da spricht sie so ein bisschen quatschig über Kokosnüsse und Kokosnuss fällt vom Baum und ich weiß nicht, sie versucht da irgendwie eine Anekdote zu erzählen. Und dann lacht sie sehr herzhaft und man hat immer versucht, sie als lächerlich darzustellen, während sie das erzählt. Mhm. Gen Z findet das aber halt total geil und hat daraus dann was Positives gemacht. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. So, und so klingt es dann, das ist sozusagen die Mischung aus diesem Charlie XCX Sound und diesem Kokosnusspalmen.
Das ist genau das. Deutsche Qualitätsjournalistinnen und Qualitätsjournalisten haben allen Ernstes aus dem Begriff Coconut Tree, den haben die übersetzt mit Kokosnussbaum.
Ja, ja, wenn
das,
du.
Das ist eine nicht, Kokospalme, da frage ich mich doch.
Du musst kurz, man muss kurz natürlich nachdenken, wie heißt das deutsche Wort eigentlich?
Kokosnussbaum, das habe ich mehrfach gelesen.
Ja, ja. Na, jedenfalls, das war eines dieser Videos. Naja, und alle haben sich so gefragt, ja, was passiert hier eigentlich gerade, ne? Also, es gibt dann so einen Nachrichtensprecher von CBS News, der sagt so, quote-unquote Brad, keine Ahnung, was das heißt. Du siehst so wirklich Leere in seinen Augen und niemand versteht, was eigentlich gerade passiert. Mhm. Und ich verlinke mal ein ganz schönes Video. Da wird nämlich dieses Meme, was dann eine Woche lang TikTok geflutet hat, ganz gut erklärt. Mhm. Also, dass es einfach darum geht, sozusagen ihre, was so ein bisschen menschlich ist, was so ein bisschen quirky, quatschig ist an ihr, dass die jungen Leute das halt gerade gut finden. So.
Naja, es ist halt Authentizität. Klar, ja. Ich meine, Trump ist auch authentisch.
Naja.
Ja, natürlich, der ist halt vollkommen irre, der Typ. Aber es ist natürlich auch Authentizität. Aber es ist halt, der existiert halt in einer anderen Realität, der Typ. Und
sieht jetzt also auch sehr alt aus, muss man auch sagen. Ja, das ist halt auch ganz schön. Naja, also so war die erste Woche frisch, gut gelaunt. Und jetzt muss man mal gucken. So, die erste Euphorie ist sicherlich erstmal vorbei. Und es ist noch ein weiter Weg bis zu den Wahlen im November. Aber die Zahlen sehen ganz gut aus. Also sowohl die Umfragen. Harris ist besser als Biden. Das Geld fließt. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Forbes hat gerade vor ein paar Tagen berichtet, dass von Januar bis Juli die Biden und jetzt eben Harris-Kampagne 284 Millionen Dollar eingefahren hatte und die Trump-Kampagne 270 Millionen. Also da war schon ein kleiner Vorsprung. Jetzt soll aber die Harris-Kampagne im Juli allein über 300 Millionen Dollar eingefahren haben, während die Trump-Kampagne nicht mal 140 geschafft hat, also nicht mehr die Hälfte.
Mal gucken, ob Elon Musk wird ihm da bestimmt aushelfen, seinem rechtsextremen Freund.
Ja, wahrscheinlich. Und andere rechtsextreme Milliardäre. Ja, trotzdem ist es natürlich ein großer Sprung. Die Harris-Kampagne liegt jetzt erstmal vorne, was das Geld angeht. Und das Geld ist halt leider in dieser US-Präsidentschaftswahl sehr, sehr wichtig. Und dann finde ich noch ganz interessant, da war diese Woche Nate Silver zu Gast bei Ezra Klein in der Ezra Klein Show. Nate Silver ist so eine Art Prophet. In den USA gilt er quasi als Prophet, weil er einer derjenigen ist, der in den vergangenen Wahlen immer recht genau vorhergesagt hat, was tatsächlich passieren wird, im Gegensatz zu den ganzen anderen Umfragen. So, also er ist so ein Statistik-Nerd. Er ist auch ein Glücksspieler, also er spielt Poker und der analysiert sehr genau. Und der hat gesagt in dieser Sendung, dass man vielleicht seinen Weg zum Sieg auch über Memes erreichen kann. Also darüber hätte er jetzt noch nicht nachgedacht, aber das könnte vielleicht auch sein. Und dann gibt es ja noch einen Menschen, der jetzt neu in dieser ganzen Präsidentschaftswahlkampagne aufgetaucht ist. Das ist Tim Walz, der sogenannte Running Mate, also der Vizepräsidentschaftskandidat neben Kamala Harris. Über den kann man viele nette Dinge sagen, also über den wurden auch schon viele nette Dinge gesagt und Nate Silver sagt über den.
I happen to think that Tim Walz is an above average pick, you know, better than J.D. Vance, not a particularly high bar, but better than a lot of the recent picks. I mean, You know, I think he's kind of memeable as America's goofy dad kind of way.
Was er eben sagt, ist es so America's goofy dad. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung dessen, was Tim Walz jetzt vielleicht so als Rolle spielen könnte, so ein netter, weißt du, den man einfach irgendwie gern hat und mal gucken, was für Memes dann über ihn noch in diese Kampagne kommen. Nate Silver hält Walz jetzt eigentlich nicht für die beste Wahl, aber unterm Strich, er hat jetzt noch keine Prognose abgegeben. Es gibt eben sein Modell, mit dem er in den vergangenen Jahren immer wieder gearbeitet hat, da sprechen sie auch lange drüber. Und er sagt auch im Prinzip momentan performt diese ganze Harris-Kampagne wirklich gut. Aber dadurch, dass es eben noch eine Weile ist bis November, lässt er sich dazu jetzt nicht hinreißen, irgendeine Prognose abzugeben.
Was mich natürlich mal wieder betrübt an dieser ganzen Sache ist, du hast es eingangs bezeichnet, jetzt macht es endlich wieder Spaß. Jetzt sind wir natürlich wieder an dem Punkt, wo Performance wichtiger ist als der Inhalt. Das ist was mir weltweit auf den Geist geht in der Politik. Also es wird nicht über Inhalte gesprochen, noch weniger gestritten. Es wird einfach nur Performance, es wird einfach nur dargestellt. Ich kann das verstehen, mir macht das auch Spaß, aber ich finde das keine gute Entwicklung. Also mir macht das auch ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin. Also auch so für die Zukunft. In den USA ist das schon lange so, bei uns kommt das jetzt auch. Ne? Also das Auftreten von so Leuten wie Friedrich Merz und auch diese ganze FDP, das ist alles sehr, sehr performativ und ja.
Es ist performativ und ich glaube, dass vielleicht habe ich es gerade auf den Fokus ein bisschen zu stark auf diese ganze TikTok-Meme-Sache gelegt. Es gibt auch, hätte ich auch fast mitgebracht, noch schöne Reden von Harris. Die zieht jetzt natürlich durchs Land, spricht hier, spricht dort. Und in ihren Reden ist sie sehr, sehr kämpferisch und auch sehr klar bei verschiedenen politischen Themen. Und sie ist auch sehr progressiv. Und besonders gut finde ich sie eigentlich immer dann, wenn sie eben ganz klar macht, wenn Trump Präsident wird, dann wird das hier die Hölle für Frauen, für LGBTQ-Menschen. Das wird die Hölle für migrantische Menschen. Und ganz schön fand ich, aber das war auch in der ersten Woche schon, hat sie auf Twitter im Grunde schon gesagt, sie ist ja Staatsanwältin. Und er ist ja im Grunde ein verurteilter Straftäter auf eine Art. Insofern, diesen Kontrast hat sie auch nochmal sehr stark auf Twitter dann gespielt und gesagt, ja, sie wird nicht nur gegen ihn gewinnen, sondern irgendwann wird sie ihn auch verknacken. So. und insofern, es geht auch um Inhalte, so kann man es nicht sagen. Und gerade auch dieser Kontrast eben, was für ein Land droht uns. Also die Harris-Kampagne, also die Demokraten spielen sehr stark diese Karte von diesem Project 2025. Das ist ja, wo Trump sagt, da habe ich ja gar nichts direkt mit zu tun, aber komischerweise gibt es eben doch Verbindungen zu den Leuten, die dieses Ding geschrieben haben zwischen Trump, also zu Trump. Und dann sagen die Demokraten schon, naja, das ist das, was uns droht, wenn Trump an die Macht kommt. Und das ist das, warum wir hier kämpfen und was wir verhindern müssen.
Das andere, was ich da bemerkenswert finde, ist, dass die Rechten, also diese MAGA-Kampagne um Donald Trump und die Republikanische Partei, dem anscheinend nichts entgegenzusetzen hat.
Bisher sehen sie recht klein aus, ja.
Es ist wirklich beeindruckend.
Also sie haben ja auch, das war die allererste Reaktion von Donald Trump war, sozusagen, das ist nicht fair, das könnt ihr nicht machen. So, ja. Ihr könnt doch nicht einfach den Kandidaten austauschen. Wir haben doch jetzt die ganze Kampagne auf Joe Biden ausgerichtet und schon Geld ausgegeben und jetzt ist es total unfair, dass ihr das jetzt macht. Und das war so ein bisschen wie so ein kleines Kind, dem man die Schaufel weggenommen hat, so, weil alles andere als souverän.
Der hat ja auch ewig, also tagelang.
Hat man ihn nicht gesehen, ja.
Naja, und vor allen Dingen, wenn er was gesagt oder beziehungsweise sich geäußert hat, meistens ja auf seinem Truth Social Network, genau. Das ging immer gegen Biden. Also der hat überhaupt nicht, der hat mindestens eine Woche lang hat er überhaupt nicht begriffen, dass er nicht mehr gegen Biden antreten wird. Das fand ich schon wirklich erstaunlich. Also ich glaube, der ist kranker, also seelisch kranker, als wir alle immer gemeint haben. Weiß der Geier, was mit dem ist. Aber
was mir aufgefallen ist, er ist nicht mehr so orange. Er ist total fast bleich. Also er hat ja jetzt auch gerade so eine riesige Pressekonferenz oder was das war, gegeben, wo er wieder vor allem dadurch aufgefallen ist, dass er eine Lüge an die andere reihen kann. Mhm. Aber er war sehr blass, dachte ich. Okay. Gar nicht mehr so
orange. Ich krieg davon so wenig mit, weil ich habe in meinen Socials das Wort Trump gemutet.
Das ist wahrscheinlich auch das, gut für die Seelenhygiene, ja.
Genau, und darum, ich kriege das tatsächlich nur aus der normalen, sage ich mal, Berichterstattung mit. Und da ist im Moment nicht so viel, weil sich alle auf Kamala Harris konzentrieren.
Und das ist auch gut. Ne?
Klar ist das gut.
Also das ist alles gut. Also gerade läuft es gut. Und das sagt sogar Nate Silver. Und wir gucken mal, wie gesagt, es sind halt auch noch 3 Monate fast. Ja.
Es sind auch noch 6 Jahre, bis unsere Treibhausgasemissionen um 65% gegenüber 1990 gesunken sein sollen, weil Treibhausgasneutralität bis 2045 hätte die Bundesrepublik Deutschland gerne. Tolle Überleitung, oder?
Ja.
Nicht schlecht. Hm? Habeck hatte ja gesagt, so, oh, das kriegen wir hin. Ne, diese 65% bis 2030. Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung hatte neulich ja dann gesagt, nee, Freund Blase, das schaffen wir nicht. Und vor allen Dingen schaffen wir das nicht wegen Verkehr und Gebäuden. Hm. Und jetzt hat sich die Woche der Spiegel mal angeguckt, wie es denn in Zahlen um das Erreichen der Klimaziele steht. Und vor allem mal ausgerechnet, und das ist ja mal ganz praktisch, was uns das kosten könnte. Weil, ne, wenn man Dinge in Geld ausdrückt, sind sie sofort greifbar. Das kostet uns Geld, weil es gibt den ESR, ja, auf europäischer Ebene. Das ist die Abkürzung für Effort Sharing Regulation, Lastenteilungsverordnung auf Deutsch. In dem Ding haben sich die EU-Länder verpflichtet, bis 2030 definierte Mengen an CO2-Emissionen zu reduzieren. Und zwar haben sie sich verpflichtet, das sektorenweise zu tun, ja, und nicht wie Deutschland in seiner internen Buchhaltung einfach alle Sektoren zusammenfasst im Moment. Mhm. Das heißt, 2030 guckt die Europäische Union, wie viel CO2 hat der Verkehr in Deutschland ausgestoßen, wie viel die Landwirtschaft, wie viel die Gebäude, und dann wird abgerechnet. Ja. Wo Deutschland dann zu viel ausgestoßen hat, muss es von anderen Ländern Zertifikate kaufen, die weniger ausgestoßen haben und Zertifikate überhaben. Das kann man dann bei uns in Deutschland miteinander verrechnen. Der eine Sektor hat zu viel, der andere zu wenig, aber wir müssen halt nur einen Batzen Zertifikate letztendlich kaufen. Der Spiegel hat da auch ein bisschen dreckig gerechnet, ist mir dann aufgefallen. Der hat nämlich die Unterdeckung nicht rausgerechnet. Ja, also, ne, also das, was die Sektoren, die sozusagen Zertifikate produzieren oder übrig haben, hat der Spiegel nicht aus den Sektoren rausgerechnet, die Zertifikate kaufen müssen. Ach so. Und dadurch kommt er dann natürlich auf dramatische Zahlen, auf die du nicht kommst, wenn du eine saubere Buchhaltung machen würdest. Insgesamt liegen wir aber trotzdem dramatisch drüber. Hm. Und den größten Batzen macht wer aus?
Wissing.
Richtig, der Verkehr, was ich nicht gedacht hätte.
Naja.
Ich hätte gedacht, es sind die Gebäude.
Ja.
Der Verkehr liegt 4-mal so hoch. 4 oder waren es sogar 6-mal? Siehst du, ich unfassbar viel weiter drüber, über den Gebäuden.
Ich habe die
Zahlen jetzt nicht raus. Ein Vielfaches, genau. Also dramatisch. Also pass auf, die ganze Sache, ja, also alle Sektoren wären erst dann ungefähr neutral über alle Sektoren, wenn der Verkehrssektor nur noch 1/4 von heute raushauen würde. Da, ne? So groß ist das Problem. So, die anderen Sektoren werden sich auch noch verändern über die nächsten 6 Jahre. Ne? Ich bin hier jetzt auch unpräzise. Natürlich, andererseits ist es aber halt auch keine Kleinigkeit, mal eben einen Gebäudestand durchzusanieren. Mhm. Und wir haben nur noch 5,5 Jahre Zeit bis 2030. Das heißt, der Verkehr ist eigentlich die Stellschraube, weil das geht am einfachsten, das geht am schnellsten. Die Flotten werden irgendwann ausgetauscht. Also wir hätten es hinkriegen können, dass ab 2030 kein Verbrenner mehr fährt, wenn wir früh genug angefangen. Naja gut, fährt vielleicht doch noch. So, jetzt reden wir über Geld. Also, heute weiß niemand, was 2030 die Tonne CO2 kosten wird, weil es so ein, ich sag mal, ein Quasimarkt. Ja? Mhm. Denn Deutschland wird Zertifikate kaufen müssen, Spanien wird welche übrig haben und wird dann sagen, ja, und jetzt reden wir mal darüber, wie viel du dafür bezahlen musst. Das wäre jetzt ein Markt. Quasi-Markt sage ich, weil natürlich so eine Bundesregierung auch andere Zugeständnisse an ein Land machen kann, um dann vielleicht die Zertifikate billig rauszukriegen. Als
Kringer, ja.
Also weiß der Geier, ne, da gibt es ja alles Mögliche irgendwie. So, heute kostet die Tonne CO2 45 Euro. Es gibt Prognosen, die mit dem bis zu 6-fachen rechnen, in 6 Jahren, 5,5 mhm. Jahren. Und darum hat der Spiegel 3 Datenpunkte genommen. So, ne? Best Case, Worst Case, irgendwas in der Mitte. So, Gebäude werden uns kosten 2030. Best Case 1,5 Milliarden, Worst Case 8 Milliarden. Mhm. Der Verkehr, Best Case 8 Milliarden, Worst Case, und jetzt Achtung, Wortspiel, bitte anschnallen, Worst Case 46 Milliarden.
Wow.
Das ist völlig absurd. Ja? So, und wenn du nur das Tempolimit dir anguckst, was ja die simpelste Maßnahme wäre, ja? Du musst einfach nur sagen, ab jetzt wird bei Strafe nicht mehr schneller gefahren als 120-80. Damit könnten wir je nach CO2-Preis zwischen 300 Millionen und 1,7 Milliarden sparen pro Jahr. Hm? Zum Vergleich, wenn wir uns die öffentlichen Debatten so angucken. Ich zitiere Table Media. Durch Leistungsmissbrauch ist in Jobcentern 2023 Schaden in Höhe von fast 258 Millionen Euro entstanden. Nicht 120-80 zu fahren ist teurer als Leistungsmissbrauch.
Ja.
Oder in Deutschland werden 125 Milliarden Euro Steuern hinterzogen, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. 125 Milliarden jährlich.
Wow.
Das haben die gerechnet mit Daten von 2015, was ich auch nochmal sehr interessant fand. Und ich habe keine neueren Daten als 2015 gefunden, was ich irgendwie auch bemerkenswert finde. Mhm. Falls wir einen Faktencheck haben und du Zeit hast, guck nochmal, ob du neuere Daten zur Steuerhinterziehung findest. Es gibt halt immer so Zahlen, so 50 Milliarden, 100 Milliarden, so und so viel Milliarden und Schätzungen und genau weiß man es ja nicht und so. Aber irgendwann fällst du immer wieder zurück auf eine Datenerhebung von 2015, die europaweit stattgefunden hat. Mhm. Aus diesen Daten übrigens geht dann auch noch hervor, nur in Italien werden mehr Steuern hinterzogen als in Deutschland. Wir sitzen auf Platz 2 der Steuerhinterzieherstaaten in Europa. Auf Platz 3 kommt dann Frankreich, aber auch nur mit einem minimalen Abstand zu uns. Und es ist, Großbritannien ist auch noch drin in der Statistik, aber das war halt vorm Brexit.
Nicht? Ja, ja.
Ja. Das ist also ein ganz interessanter Artikel da im Spiegel. Also sie haben noch ein paar mehr Zahlen und Daten und so. Ich habe das sowieso schon zu viel gesagt. Jetzt hat wahrscheinlich eh keiner mehr mitgerichtet, was ist. Ich sage es nur noch mal zum Zusammenfassen. Würden wir 120-80 fahren, würden wir jedes Jahr eine Milliarde sparen. Hm. Also zwischen 300 Millionen und 1,7 Milliarden, aber das ist ja eine Milliarde.
Ja, aber ist ja anscheinend total in Ordnung. Also deswegen soll
man die reden sich das alles schön. Und was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, also das politische Gebaren der FDP, also jedes einzelnen FDPlers in dieser Bundesregierung, den Koalitionspartnern gegenüber, insbesondere den Grünen gegenüber, wo ja Wirtschaft und Umwelt angesiedelt ist, ist derart unanständig, dass ich nicht verstehe, dass die Grünen zum Beispiel an der Stelle nicht einfach mit gleichen Mitteln zurückschlagen, weil sie nämlich anders als die FDP, die nur Gefühle hat, mit denen sie operiert, weil an der Stelle hätten sie halt nackte Zahlen. Könnten sagen, was du da machst, Wissing, kostet jedes Jahr so viel Geld.
Ja, vor allem, ich finde es so absurd, ne, weil das Argument gegen alle anderen Ressorts immer wieder, die Geld wollen, ob das jetzt Boris Pistorius ist. Boris? Borius?
Ja, Borius Pistorius. Ja.
Der eigentlich gern mehr Geld für das Militär gehabt hätte oder die Entwicklungshilfe oder das Soziale. Also es ist ja immer ne, Bürgergeld, die Debatten. Mhm. Es ist ja immer von der FDP, nein, das können wir uns nicht leisten, das kostet zu viel Geld. Und dann hast du solche Zahlen und denkst, aha, aber das können wir uns leisten, oder wie? Einfach so mal eben, jedes Jahr. Weil ihr ideologisch total vernagelt seid.
Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so diese Aufrechnereien zu machen.
Ja, trotzdem. Also, weil
eine Milliarde, egal wie wo ich sie gegenrechne oder womit ich sie vergleiche letztlich, eine Milliarde ist echt viel Asche.
Eben.
Du kannst dich ja für eine Milliarde raushauen, Wissing. Was glaubst du, wer du bist?
Eben.
Ja gut, ich bin der Finanzminister. Ich dachte.
Ja, vor allem bei den anderen Sachen reden wir ja um Dinge, die gemacht werden müssen. Eigentlich. Militär, Bildung, Bürgergeld, was auch immer da gespart wird, also wo auch immer ja gespart werden soll. Es sind ja eigentlich Dinge, die konstruktiv etwas tun, im Idealfall verbessern. Ob das immer so ist, dass das was verbessert, weiß man natürlich nicht. Aber man macht ja Dinge politisch mit dem Ziel, dass etwas verbessert wird. Und hier an der Stelle ist ja einfach etwas nicht zu tun.
Ja, das Problem, glaube ich, ist, das, und das wäre, glaube ich, jetzt eine eigene Sendung, das Problem, glaube ich, nicht nur an der FDP, sondern an allem im Grunde rechts von der Linkspartei und den Grünen und auch bei vielen Grünen, eventuell sogar bei der Mehrheit der Grünen, ist ein in meinen Augen falscher Freiheitsbegriff. Alle arbeiten dran und das ist, das, wenn du Wissing anguckst, wenn du sagst, so pass mal auf, wir haben hier, wenn wir ein Tempolimit machen, ja, wenn wir alle ein bisschen oder wenn die Hälfte der Leute ein bisschen langsamer Auto fährt, dann ist mehr Geld übrig, wenn wir die Strafen zahlen müssen. Wir müssen das übrigens sowieso bezahlen. Ne? Mhm. Egal, wann wir klimaneutral werden, je später wir es werden, desto mehr Strafe haben wir nur gezahlt.
Ja, ja,
aber die Klimaziele, wir werden dahin kommen irgendwann. Die Frage ist einfach nur, was kostet es, bis wir da hinkommen?
Ja.
So. Was der Wissing macht, ist, der Wissing sagt, ich beschränke doch nicht die Freiheit des Einzelnen auf der Autobahn, weil Freiheit. Was er nicht sieht oder nicht sehen will, und das ist was ich der FDP insbesondere vorwerfe und auch schon seit vielen Jahrzehnten, was sie nicht sehen wollen, ist, dass Freiheit auch eine gesellschaftliche Handlungsfreiheit bedeutet.
Ja.
Freiheit bedeutet auch
Freiheit zu.
Freiheit zu und nicht Freiheit von.
Nicht nur Freiheit von. Freiheit von, genau, ist auch wichtig.
Ja, ja, aber eben auch Freiheit zu. Genau. Das ist auch, wenn du dir diese Bürgergeld, ich könnte jetzt einen Riesenfass aufmachen, wenn du dir diese Bürgergelddiskussionen der letzten Monate anguckst, dem liegt ein Freiheitsbegriff zugrunde, der nicht meiner ist. Und aus diesem Freiheitsbegriff abgeleitet ist ein Sozialstaatsbegriff, den ich auch äußerst schwierig finde, weil der Sozialstaatsbegriff, der vorherrscht in der Politik, quer durch alle Parteien, ist ein paternalistischer Sozialstaatsbegriff. Da werden Hilflose durch eine stärkere Entität mit Almosen sozusagen bedacht. Es ist immer ein Top-Down-Ding. Das ist immer jemand Starkes, der sich um jemand Schwaches kümmert. Wenn du einen anderen Freiheitsbegriff anwenden würdest, könntest du an einen Punkt gelangen, wo es nicht darum geht, dass die Starken den Schwachen helfen. Und wenn sie das tun, hast du auch immer ein Machtgefälle. Dann sagt der Starke nämlich, wer schwach ist. Ja, und wie viel geholfen und wie lang geholfen wird.
Ja, genau.
Wenn du einen anderen Freiheitsbegriff anwenden würdest, dann könntest du sagen, wir wollen eine Gesellschaft, die allen möglichst viel Freiheit zusichert. Ja. Und das funktioniert dann aber nicht mehr zum Beispiel im Sozialstaat mit diesem paternalistischen Ding, sondern da musst du dann wirklich hingehen und sagen, nee, wir machen den Sozialstaat so, dass es allen möglichst gut geht.
Genau.
Und nicht, dass diejenigen, die es geschafft haben, die Klaviatur des Systems ordentlich zu spielen oder wie auch immer du es nennen willst, dass diejenigen bestimmen, wie viel sie sich nehmen dürfen und wie viel für die anderen übrig bleibt.
Ja.
Wie gesagt, das ist eine eigene Sendung da muss man also auch gerade dieser Freiheitsbegriff, Sozialstaatsbegriffe, da ist sehr viel, finde ich, schiefgelaufen in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar in der Geschichte der Bundesrepublik, weil natürlich die gesamte Politik, die gesamte Gesellschaft auch immer noch eine sehr paternalistische Gesellschaft ist. Es ist immer noch viel zu stark abhängig von einem, ja, wenn du es in eine Familie zurückholst, einem Familienoberhaupt, das letzte Wort hat und nicht begründen muss.
Ja, und es ist ja auch gar nicht so, das macht ja auch was mit dem Staatsverständnis der Bürger.
Natürlich, natürlich.
Also ja, das finde ich halt das Tragische daran, weil die Leute dann ja auch immer dieses Die-da-oben-Gefühl haben. Anstatt
Arbeitgeber. Man bekommt Arbeit gegeben. Das sind nur Begrifflichkeiten, aber das sind Frames, in denen wir denken. Mhm. Ja, das ist klar. Das ist aus einem Familienverständnis, ein Staatsverständnis heraus. Das bricht gerade auf. Darum sind auch die, ich sag mal, Rückzugsgefechte der, ich nenne sie mal Konservativen, also die diese hierarchische Ordnung der Gesellschaft, ne, die Gesellschaft zu ordnen, den Staat zu ordnen, eigentlich wie eine Familie. Da gibt es jemanden, da wird ein Machtwort gesprochen. Der Kanzler muss jetzt mal ein Machtwort sprechen. Das sind diese ganzen Begriffe, die wir benutzen. Ja. Wir sehen ja Rückzugsgefechte der Konservativen. Auch wieder über sämtliche politischen Strömungen hinweg sehen wir Rückzugsgefechte. Mhm. Aber nach meinem Begriff passiert das alles viel zu langsam leider. Aber seit ja, wir wissen ja, Kritik der großen Geste, was eine Literaturempfehlung war. Entschuldigung, ich bin total weit rausgeschwommen. Ja, Entschuldigung.
Macht ja
Kannst du ja wegschneiden.
Nö, fand ich einen guten Ausschweif. Und ist ja vielleicht mal ein gutes Thema für eine Sendung mit jemandem, der sich damit auskennt. Ich wollte eigentlich heute auch ein bisschen über Sudan sprechen, habe dann aber gemerkt, dass die Friedensgespräche, die gerade zum Thema Sudan, also es ist ja Krieg im Sudan und es ist nicht nur Krieg, sondern vermutlich Genozid und vermutlich werden in den nächsten Wochen wirklich Millionen Menschen oder die UN warnt, dass in den nächsten Wochen Millionen Menschen in Sudan an Hunger sterben werden. Also die Lage ist hochdramatisch. Es gibt, wie gesagt, Friedensgespräche in der Schweiz, die finden gerade statt. Und es gibt noch kein wirkliches Ergebnis, deswegen habe ich überlegt, ob ich überhaupt drüber rede, aber ich fand es ganz interessant, kurz mal zu erwähnen, wer anwesend ist und wer nicht. Also die sudanesische Armee, das ist eine der Kriegsparteien, die ist nicht anwesend. Wer da ist, das sind die militärischen Schutzmächte der beiden Kriegsparteien. Also das eine ist Ägypten, das ist die Schutzmacht der sudanesischen Regierung, also die auch die sudanesische Armee befehligt sozusagen. Und die anderen sind die Arabischen Emirate als Verbündeter der RSF, also dieser ursprünglich mal Miliz oder Guerilla oder wie auch immer man es nennen möchte, die ja beide gegeneinander kämpfen. Und das fand ich nochmal wichtig und ich werde da auch nächste Woche nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, dass wir da diese beiden Mächte auch im Spiel haben, Ägypten und die Arabischen Emirate, jeweils als Verbündete der beiden Kriegsparteien, die da natürlich auch militärisch teilweise mit reinfunken und auf die es gerade ganz stark ankommt, dass die nämlich sagen, okay, wir unterstützen hier gar nichts mehr und es gibt keine Waffen, es gibt nichts mehr von uns, weil dann könnte es sein, dass wirklich dieser Konflikt relativ schnell beendet werden könnte, schreibt die Taz. Ob das so kommt, wissen wir aber aktuell nicht. Und damit komme ich direkt zu Sham Jaff. Die blickt mit uns nämlich nach Thailand. Die Woche war in Thailand ganz schön was los, politisch. Also da wurde eine Partei aufgelöst. Dann gab es heute die Nachricht, es gibt eine neue und zwar bisher jüngste Premierministerin in Thailand. Und es ist alles ein bisschen unübersichtlich geworden. Deswegen, was da alles passiert ist und was das jetzt vielleicht bedeuten kann, das erzählt uns die Sham.
Ja, also in Thailand ist immer sehr viel los. Ist eh ein Land, das in den letzten Jahrzehnten immer wieder durch politische Unruhen, Staatsstreiche, Straßenproteste Schlagzeilen gemacht hat. Und in der letzten Woche gab es sehr, sehr viel Bewegung in der thailändischen Politik. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Erst einmal, das Verfassungsgericht ist Teil der ganzen Schlagzeilen, ja? Also letzte Woche hat das Verfassungsgericht auf Druck von konservativen Kräften im Parlament die Auflösung der progressiven Partei Move Forward angeordnet. Die hatte in den Parlamentswahlen letztes Jahr, im Mai letztes Jahr, tatsächlich alle Stimmen eingeholt. Sie waren die Sieger. Und diese Partei, die vor allem jetzt bei jungen Menschen in Thailand sehr, sehr beliebt ist, beziehungsweise war, die hatte sich eben unter anderem für eine Reform des strengen Gesetzes zur Majestätsbeleidigung, diese Les Majest Laws in Thailand eingesetzt. Und das war dem Verfassungsgericht ein Dorn im Auge und die Partei wurde jetzt aufgelöst. Sie konnten die Regierung eh sowieso nicht stellen, wurde von der Thai-Partei eben ausmanövriert, musste in die Opposition gehen. Es gab unglaublich viele Probleme eben mit der Move-Forward-Partei und jetzt wurde sie aufgelöst. Und zwei Tage später haben sie sich dann unter einem neuen Namen wieder zusammengesetzt, obwohl tatsächlich 11 ihrer führenden Mitglieder vom politischen Geschehen ausgeschlossen worden sind. Die haben sich dann wieder zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir heißen nicht mehr Move Forward Party, wir heißen jetzt People's Party. Das ist so eine der großen Schlagzeilen. Die andere große Schlagzeile ist, dass Thailand jetzt zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine Frau als Regierungschefin gewählt hat. Nicht nur eine Frau, sondern die jüngste Frau, tatsächlich auch in der Geschichte des Landes. So viel zu, ja, Identitätspolitik, sagen wir es mal so. Es handelt sich dabei um niemand Geringeren als Paetongtarn Shinawat. Shinawat, für diejenigen, die sich ein bisschen mit Thailand beschäftigen, die sie kennen, das ist eine unglaublich angesehene Familie, eine sehr einflussreiche Familie in Thailand. Und ja, was ist passiert? Es gab keine Wahlen auf jeden Fall, nämlich Srettha Thavisin, der vorherige Premierminister, der wurde überraschend letzte Woche vom Verfassungsgericht, Verfassungsgericht abgesetzt. Hintergrund waren Vorwürfe eines Ethikverstoßes. Also er soll eben gegen ethische Regeln verstoßen haben, indem er einen vorbestraften Minister ernannt hatte. Und da hatten sich Dutzende konservative Senatoren beschwert gehabt und ja, hatten sich beim Verfassungsgericht da beschwert. Und dem stimmte das Verfassungsgericht für viele war das sehr, sehr überraschend, aber dem stimmte das Verfassungsgericht zu und er wurde dann abgesetzt. Nach dieser Entscheidung trafen sich die Parteispitzen bei einem Milliardär zu Hause. Der Milliardär trägt den Nachnamen Shinawat, nämlich Thaksin Shinawat lädt alle aus der Regierungskoalition ein, also die alle Parteispitzen in der Regierung in Thailand, und lädt zu Hause ein und sagt so, komm, wir müssen jetzt mal darüber nachdenken, wer jetzt das Amt des Ministerpräsidenten hier in diesem Land innehaben soll. Und dabei kommt raus, seine Tochter, Peyton Tan, wird als einzige Kandidatin tatsächlich für das Amt dann aufgestellt, obwohl sie kein Mitglied des Parlaments ist, was in Thailand tatsächlich keine Voraussetzung für das Amt der Regierungschefin ist, wird sie schließlich gewählt. Sie hat auch keine Regierungserfahrung, ist aber also schon, würde ich sagen, mittlerweile ein bekannter Name in der thailändischen Politik, denn die hat ja auch die Poithai-Partei für sie campaigned letztes Jahr, ist Vorsitzende der Regierungspartei und so weiter. Mit ihren 37 Jahren, wie gesagt, auch eben die jüngste Ministerpräsidentin des Landes. Und genau, kommen wir mal kurz wieder zurück zu ihrem Nachnamen, Shinawat. Peyton Tan Shinawat kommt eben aus dieser sehr, sehr bekannten politischen Familie. Und wenn ich sage, sehr bekannte Familie, ihr Vater ist nicht nur Milliardär, er war auch einflussreicher Ministerpräsident, bevor er durch einen Militärputsch entmachtet wurde und ins Exil ging. Er kam letztes Jahr zurück. Auch ihre Tante Yingluck Shinawat war Premierministerin, bis sie ebenfalls durch einen Staatsstreich gestürzt wurde. Also die Shinawat-Familie ist auf jeden Fall sehr einflussreich und das haben wir auch nicht vergessen, immer noch recht kontrovers in dem Land. Und Thaksin, Peyton Tans Vater, ist einer der reichsten Männer Thailands, wie gesagt, Milliardär, ist letztes Jahr zurückgekommen aus dem Exil nach Thailand zurück, hat einen Royal Pardon bekommen und gilt weiterhin eben als mächtiger Strippenzieher. Ich meine, das sieht man jetzt auch an diesem ganzen Prozess. Und an der ganzen Sache fand ich auch total interessant. Also ich hatte ja erzählt gehabt, die Move Forward-Partei wurde eben wegen einer ihrer Fokusthemen, nämlich was die Majestätsbeleidigung, die Reform dieses Gesetzes angeht, aufgelöst. Es gab einen anderen Kandidaten tatsächlich für den Posten des Ministerpräsidenten, der bei sehr vielen irgendwie auch schon so bekannt war, Chaikasem Nitisiri, das ist der ehemalige Justizminister. Er ist viel, viel älter als Peyton Tan, 75 Jahre alt. Und er wurde eigentlich zuvor als Spitzenkandidat gehandelt. Es gab aber Spekulationen, dass der Politiker nicht bei bester Gesundheit sei. Manche denken, dass er deswegen nicht gewählt wurde. Aber es gibt auch Analysen, die sagen, dass Chaikasem Nitisiri zuvor tatsächlich dafür plädiert hat, das Gesetz der Majestätsbeleidigung zu ändern. Also genau das, wofür die Move Forward-Partei tatsächlich aufgelöst wurde. Und manche sagen, ja, vielleicht, weil er genau das eben so zum Thema gemacht hatte, weil ihm das irgendwie wichtig war, wurde er wahrscheinlich nicht gewählt. Wie und ob sich jetzt die thailändische Politik jetzt verändert, das ist abzuwarten. Und inwiefern tatsächlich jetzt diese News eigentlich eine gute News sind für Peyton Tan oder eben für ihren Vater, das kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, die Mitglieder der Move Forward Partei bzw. die People's Party, die, wie sie jetzt heißen, die haben auf jeden Fall nicht für sie gestimmt. Dieser Kampf zwischen den jungen Menschen des Landes und der jüngsten Regierungschefin des Königreichs geht auf jeden Fall also weiter.
Also ich bewundere ja Shams Optimismus. Also ich hatte ja so vor über 30 Jahren, vor über 20 Jahren, so um Anfang 30 hatte ich so eine Thailand-Affinität. War auch ein paar Mal da im Urlaub, auch sehr lange, nicht nur so 14 Tage am Strand, sondern 4 Wochen. Und dann kriegst du ja auch so ein bisschen mit und man lernt dann Leute kennen in der Kneipe und so, auch einheimisch und so, und redet mit denen. Und immer wenn ich den Namen Shinawat höre, denke ich als erst, also es ist wirklich, wenn du so, ne, gibt es ja dieses Spiel, was sagen sie, den ersten Gedanken, den in den Kopf kommt, Shinawat Korruption. Das ist irgendwie, also das ist in meiner Wahrnehmung, vielleicht tue ich denen auch völlig unrecht, ist das eine hochkorrupte Familie, die im Grunde sich den Staat zur Beute nehmen da in Thailand. So ist das, das hatte ich bei mir so abgespeichert. Ich bin echt mal gespannt, ob sich das geändert haben sollte.
Ja, wir gucken mal, ne? Aber was ich so gelesen habe, sind alle sehr skeptisch tatsächlich auch. Mhm. Ja.
Eine ganz kurze Geschichte habe ich, die ich wirklich sehr, sehr wichtig oder die mir sehr, sehr wichtig war diese Woche. Die Innenministerin Nancy Faeser will dem Bundeskriminalamt erlauben, in Wohnungen einzubrechen, um sie heimlich durchsuchen zu können oder um Staatstrojaner auf Computern und Smartphones zu installieren. Sie nennen es nun nicht mehr Staatstrojaner, sie nennen es jetzt irgendwie anders. Der Gesetzentwurf sagt, diese heimliche Durchsuchung ist die Ultima Ratio und würde eine richterliche Genehmigung im Einzelfall benötigen. Und ich habe trotzdem mit dieser Idee Probleme. Einmal wegen eben dieses Richtervorbehalts. Die Gerichte, und das ist seit Jahrzehnten ist das Kritik an diesem Richtervorbehalt, die Gerichte erlauben viel zu schnell, nach viel zu oberflächlichen Prüfungen, viel zu viel. Das ist ein Systemfehler, der liegt im Wesentlichen daran, dass bei Gericht zu wenig Personal beschäftigt ist, um solche Beschlüsse zu prüfen, ordentlich zu prüfen, weil solche Beschlüsse in der Regel sehr, sehr eilig gefasst werden müssen. Wenn du nicht mit dem Richtervorbehalt, also nicht in der richterlichen Erlaubnis rein willst in die Wohnung, kannst du die Tür eintreten und sagen, Gefahr im Verzug. Aber das musst du dann auch belegen können hinterher. Von daher machst du das dann eher selten. Also gehst zum Richter und sagst, man muss aber dringend sein, sonst ist der weg. Oder sonst hat er das weggeräumt oder was der Geier. Die anderen Probleme habe ich damit. Also die sollen nur das allerletzte Mittel sein. Also Ultima Ratio bei schwerem staatsgefährdendem Terrorismus. Ich finde das unglaubwürdig. Weil wenn das einmal da ist, dieses Mittel, weckt das Begehrlichkeiten, es auch bei geringeren Straftaten anzuwenden. Das hast du immer und immer wieder. Siehst du, irgendwo ist ein Gesetz gemacht worden, dann kommt irgendeine Polizeigewerkschaft und die sagt, ja, aber wir wollen das auch bei Drogen. Wir wollen das auch bei Kinderschändern. Das ist immer so, dass ne, Kinderschänder müssen wir damit auch finden und so. Das alleine, wenn ich mir überlege, damals, als sie diese Mautbrücken auf die Autobahn gebaut haben, was das für Begehrlichkeiten geweckt hat, nämlich ne? Ah, dann können wir ja Kennzeichen scannen, und dann können wir geklaute Autos und. Die mussten das ausdrücklich ins Gesetz schreiben, ins Bundesfernstraßengesetz übrigens, dass diese Daten ausschließlich zur Abrechnung benutzt werden dürfen. Ja, das heißt, diese Gefahr besteht immer und ich finde, dieser Gefahr sollte man sich nicht aussetzen. Und vor allen Dingen sollte man so ein Gesetz auch nicht machen, wenn man nicht weiß, wer als nächstes regiert. Ne? Wenn du hier in, weiß ich nicht, sagen wir mal zwei oder drei Legislaturperioden eine rechtsextreme Regierung hast und die findet ein Gesetz vor, mit dem sie einfach in Wohnungen eindringen kann, dann finden die bestimmt auch einen Richter, der ihnen das erlaubt. So. Das andere Problem habe ich, und das ist eher so ein fast schon philosophisches, dass jemand heimlich meine Wohnung betritt, angeblich um Verbrechen zu verhindern oder ein Verbrechen aufzuklären. Wie kann ich aber wissen, dass ich nicht erst durch diesen Einbruch zum Täter geworden bin? Also, wie kann ich vor Gericht glaubhaft machen, dass bei mir gefundene Beweise überhaupt von mir sind? Also, dass sie nicht hier jemand, ne, dass sie, wer auf meinen Computer kann, der kann halt auf meinem Computer alle möglichen Beweismittel deponieren, ohne dass ich es merke im Zweifelsfall. Das ist ein Problem. Das passiert einmal in 10 Millionen Fällen oder sowas. Aber es ist halt nicht auszuschließen. Natürlich, wenn du vor Gericht stehst, klar, Gericht beurteilt Glaubwürdigkeit. Wenn jetzt jemand sagen will, ja, der Holger Klein, der hat einen islamistischen Terroranschlag geplant, dann würde der sich wahrscheinlich auch meine Lebensumstände und meine Publikationen und öffentlichen Einlassungen angucken und sagen, ja, das erscheint mir aber sehr unplausibel. Trotzdem, das fühlt sich total nach Geheimpolizei an irgendwie. Was ein Geschmacksurteil ist, gebe ich zu. Das gefällt mir. Ein Tag, nachdem das Ding aus dem Innenministerium gekommen ist, hat dann FDP-Bundesjustizminister Buschmann durch sein Lieblingsmedium, dieses Drecksblatt mit den großen Buchstaben, bekannt geben lassen. Ich zitiere Buschmann. Es wird keine Befugnisse zum heimlichen Schnüffeln in Wohnungen geben. Im Staat des Grundgesetzes machen wir so etwas nicht. Das wäre ein absoluter Tabubruch. Als Verfassungsminister lehne ich solche Ideen ab. Sollte jemand das ernsthaft vorschlagen wollen, wird ein solcher Vorschlag weder das Kabinett passieren, noch wird es eine Mehrheit im Parlament dafür geben. Und das ist mindestens bemerkenswert.
Sein Wort in Gottes Ohren.
Nein, eben nicht.
Wieso?
Pass auf. Das ist wieder typisch Ferengi. Diese Leute, die tun immer gerne so, als würden sie Verantwortung übernehmen, als wären sie stark und würden da stehen und irgendwas verteidigen. Tatsächlich erwecken sie aber immer nur den Eindruck und verstecken sich dahinter. Das RND, das die Geschichte zuerst gebracht hat, schreibt, vermutlich wäre die Freigabe von heimlichen Durchsuchungen, wenn die Bundesregierung und der Bundestag zustimmen, nicht verfassungswidrig. Das Grundgesetz macht keine Vorgaben, dass Durchsuchungen offen erfolgen müssen. Der Bundestag kann von der bisherigen Rechtstradition also abweichen. So, und wenn du jetzt Buschmanns Aussagen dir nochmal anhörst, in dem Wissen, ne, dass der jetzt nicht irgendwie also, es wird keine Befugnisse geben. Im Staat des Grundgesetzes machen wir sowas. Es klingt so, als würde er das Grundgesetz schützen. Macht er nicht. Grundgesetz hat damit nichts zu tun. Als Verfassungsminister lehne ich solche Ideen ab. Das hat mit der Verfassung immer noch nichts zu tun. Sollte jemand das vorschlagen, wird es keine Mehrheit dafür geben. Woher willst du das wissen, mein Freund? So, und wenn ich mir das so nochmal anhöre oder durchlese, dann hat er im Grunde nur gesagt, dass er persönlich das irgendwie nicht gut findet.
Er hat aber auch gesagt, das kommt nicht durchs Kabinett.
Woher will er das denn wissen?
Ja, die FDP ist ja relativ...
Oh, jetzt haben wir es. Ja, jetzt konnten wir aber leider nichts machen.
Naja.
Habe ich mich getäuscht?
Ich weiß nicht.
Bin ich zu gnadenlos mit den Ferengi?
Vielleicht. Ja, vielleicht. An der Stelle jedenfalls, vielleicht schon.
Okay, ich hoffe jedenfalls, dass die vierte Gewalt diese Geschichte im Auge behält, weil das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich diese Überschrift gelesen habe, kennst du die ZDF-Dokumentation, die Stasi und ihre Methoden oder wie auch immer die dann immer heißen? Das gibt so Videos, wie sie konspirativ in Wohnungen von DDR-Bürgern und Bürgerinnen eingedrungen sind und die komplett verwanzt haben und Fotos gemacht haben, um alles auch wieder genauso hinzulegen, wie es vorher war, damit die überhaupt nicht merken, dass da jemand eingedrungen ist. Und ich möchte an solche Bilder nicht von meinem Gesetzgeber 2024 erinnert werden. Hm. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass der Staat, dass die Polizei anders arbeitet, als so, dass ich mich gezwungen fühlen könnte, meine Wohnung mit Videoüberwachung auszurüsten gegen die Polizei. Hm. Das kann nicht sein. Jetzt habe ich doch wieder so viel geredet.
Du hast sehr viel geredet, ja. Aber
ist,
schauen
ist
wir
mir
mal,
wichtig.
Ne?
Ich habe da ja, ein Problem.
Ich merke das. Ich habe da aber auch ein Riesenproblem mit. Und ich finde eh, dass Nancy Faeser, es fällt mir immer schwer, nicht Faeser zu sagen, gerade nicht so einen Lauf hat, was gute Politik angeht. Also ich finde, die macht gerade vieles falsch.
Ich habe nicht das Gefühl, dass sie die Idee hatte. Aber ich finde auch, dass die ja, und das ist, aber das ist ja auch ein Problem. Also ich habe halt den Eindruck, also nach meiner Wahrnehmung machen Innenministerinnen und Innenminister ständig falsche Politik, weil sie ständig so tun, als wären sie in der Lage, jeden einzelnen Bundesbürger und jede einzelne Bundesbürgerin persönlich vor dem Unbill der Freiheit zu bewahren. Und das ist nicht so.
Vor dem Unbill der Freiheit. Also ich glaube halt, ich habe das Gefühl, aber vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, dass die Leute, die dieses Amt bekleiden, irgendwann anfangen, paranoid zu werden und dann wirklich also lieber die Sicherheit gegen die Freiheit tauschen, egal um welchen Preis. So, das ist irgendwie anscheinend, kommt das mit diesem Job. Ob man vorher schon so war oder erst dadurch so wird, weiß ich nicht.
Werden nur Arschlöcher Busfahrer oder wird man durchs Busfahren zum Arschloch? Man weiß es nicht.
Das ist jetzt gemein gegenüber Busfahrern.
Wie oft, ich weiß, Entschuldigung. Aber das sind zwei Punkte. Also ich unterstelle grundsätzlich erstmal, also wenn jemand nicht sowieso so disponiert ist, wird er nicht Innenminister. Wenn du mir sagen würdest, Holger, du wirst Innenminister, würde ich halt sagen, nein, mache ich nicht. Ja, weil ich weiß jetzt schon, dass von mir Dinge erwartet werden, dass von mir bestimmte Politiken erwartet werden, die ich nicht bereit bin zu liefern. Mhm. So, das ist das eine. Das andere ist, der Innenminister, ne, das sind die Polizeiminister und so, ne, die sind halt für die Sicherheit zuständig, innere Sicherheit und so weiter. Und eine innere Sicherheit ist ja was sehr, sehr Schwammiges. Und du merkst innere Sicherheit immer nur dann, wenn es schiefgegangen ist. Also haben die natürlich ein irres Bestreben, alles dafür zu tun, dass nichts passieren kann.
Ja.
Und das geht halt eigentlich nur mit polizeistaatlichen Methoden. Und das ist was niemand haben will.
Klar, es gibt nur selten so Ausnahmen wie jetzt bei diesem Taylor Swift-Konzert in Wien, wo dann ne, die Sicherheitsbehörden sagen können, okay, wir sagen das jetzt ab und dann jemanden festnehmen und dann irgendwie ist es so greifbar. Ne? Genau. Meistens kriegen wir es ja wirklich nicht mit. Das stimmt. Kommen wir zur guten Nachricht der Woche. Sie ist klein. Sie hat ein bisschen was mit einem ähnlichen Thema zu tun, was du vorhin hattest. Und zwar gibt es ja jetzt noch ein anderes Virus, das gerade Schlagzeilen macht, nämlich das Affenpockenvirus oder wie wir jetzt immer sagen, Mpox. Die WHO hat am Mittwoch den Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite, es ist schwer für mich zu sprechen, es ist schon die sechste Stunde, ausgerufen. Was unterschiedlich bewertet wird. Also manche sagen so, ja, das hatten wir ja auch schon vor 2 Jahren und dann wurde es 2023 ja wieder beendet und so. Es ist jetzt vor allem dazu da, dass in den betroffenen Ländern, also bisher ist es vor allem in afrikanischen Ländern eben ein Problem, dass da jetzt schnell Hilfe hinkommt. Aber es gab jetzt auch gerade den ersten gemeldeten Fall in Schweden. Also es gibt so eine neue Variante der Affenpocken. Es gibt auch schon dieses Jahr in Berlin zum Beispiel oder Berlin und Brandenburg, glaube ich, zusammengenommen 33 Fälle von Affenpocken. Also ganz neu ist dieses Virus nicht. Aber es ist eben eine neue Variante unterwegs, die irgendwie nochmal mehr Hautausschläge macht. Und diese Variante betrifft jetzt eben diese Warnung. Was hat das mit der guten Nachricht zu tun? Naja, die gute Nachricht ist, dass während sich dieses Virus weiter ausbreitet, gibt es ein Problem, nämlich es gibt zwei Impfungen dagegen. Der Hersteller Bavarian Nordic ist aus Dänemark und hat schon, glaube ich, 2022 oder so einen Impfstoff gegen die Mpox auf den Markt gebracht, der auch sehr wirksam ist. Es heißt auch, dass der Pockenwirkstoff, also wenn du gegen Pocken geimpft bist, also wer dagegen geimpft ist, der hat ist auch zu 85% oder so gegen Affenpocken geimpft. Und diejenigen, bei denen es eine Durchbruchinfektion gibt, da ist das alles nicht so tragisch. Trotzdem raten jetzt doch zunehmend Ärzte, zum Beispiel in Berlin, dazu, dass sich bestimmte Risikogruppen impfen lassen sollen. Und ob diese Risikogruppen jetzt so ein bisschen wie damals während der AIDS-Geschichte so stigmatisiert werden, ne, weil es betrifft vor allem, also die 33 Fälle in Berlin waren alles Männer. Es wird eben übertragen bei bestimmter Art von Sexualkontakten. Und deswegen rät man jetzt Männern, die Sexualkontakte mit Männern haben, sich impfen zu lassen. Diese ganze Debatte will ich jetzt gar nicht aufmachen. Wir sind ja bei der guten Nachricht.
Genau. Muss ich mir Sorgen machen, ist die Frage.
Wahrscheinlich nicht, weil, also, wenn du jetzt einfach nur jemanden berührst, wirst du nicht die Affenpocken kriegen, sondern es muss okay. Schon sehr intensiver, körperlicher Kontakt mit einer infizierten Person sein.
Okay, ich muss über Infizierte herfallen. Und da ich ja so selten über Leute herfalle, bin ich eigentlich relativ sicher.
Ja, genau.
Okay.
So, die gute Nachricht ist jetzt, dass bisher dieser Impfstoff nur für Erwachsene zugelassen ist. Also die Risikogruppen, die sich impfen lassen können und sollen. Und ne, auch da ist die STIKO übrigens wieder sehr eng. Also auch da muss man gut verhandeln mit seinen Ärzten und so. Aber zugelassen ist der ganze Impfstoff in der EU bisher nur ab 18, also nur für Erwachsene. Und deswegen die gute Nachricht: der Hersteller, die Firma Bavarian Nordic, hat jetzt eine Erweiterung auf Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragt. Und das sieht ganz gut aus. Die haben die klinischen Daten bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA eingereicht und hoffen, dass sie bis zum, ich glaube, drittes Quartal, also dass sie möglichst bald die Zulassung bekommen. Dann könnten sich auch Minderjährige impfen lassen. Das fand ich doch eine ganz schöne Nachricht.
Oh.
Und damit sind wir auch am Ende schon dieser ersten Sendung
jetzt auch.
Nach der langen Sommerpause.
Ja. So lang war die ja nur auch nicht.
Ich fand schon. 3 Wochen finde ich schon
immer.
Wochen. Ja, gut.
Ach, paar Wochen.
Ja, das ist ja eh immer klar. Wir haben noch einen Limerick der Woche. Und es ist schon lange her, dass wir das Thema ausgegeben haben. Das Thema war nämlich Gendern. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Genderstern lebte in Binnen, allein zwischen Binnener Innen. Das Binnen-I schmollte, der Doppelpunkt grollte, der Gender-Gap sprach nur, die spinnen.
Ja, welcher war denn von unseren Hörerinnen und Hörern dein Lieblings-Gender-Limerick?
Also so ganz spontan, also ich habe mehrere, beziehungsweise...
Ja, ne, die waren echt gut. Also gutes Thema gewesen.
Ganz spontan würde ich sagen, also Volki.
Ja.
Weil es gibt nun doch glatt Bundesländer, da werde ich bestraft, wenn ich gender. Zerrt mich vor Gericht, ich beuge mich nicht. Schaut zu, wie ich Wörtis veränder. Das fand ich schön. Und was ich total faszinierend fand, ist Sarah. Ist dir das aufgefallen?
Mhm.
Also ein relativ einfaches Ding. Ich schrieb meine Dissertation zu Gendern und erntete Hohn. Hab's trotzdem gemacht, gewonnen die Schlacht und ward Professorin als Lohn. Und darunter steht, meine Sternstunde, das stimmt alles wirklich.
Ja, das fand
kannst du bitte mal diese Geschichte, kannst du diese Geschichte mal bitte aufschreiben oder irgendwo hin erzählen, Sarah? Das finde ich ja total, das klingt irgendwie spannend.
Jetzt hast du natürlich den genommen, den ich eigentlich ausgewählt hätte.
Dann scheiße.
Macht nichts, es gibt so viele andere.
Nimm doch den anderen von Sarah, das ist auch schon in Kürze, sagt die Empirie, generisch ist maskulin nie. Darum sage ich allen, die anderes leihen, hey, alter R, fick dich ins Knie. funktioniert nur mit Glottisschlag. Da sieht man mal, wie hilfreich Gendern ist, schreibt Sarah.
Ja, das hast du den auch vorgelesen.
Dafür also, überlasse ich dir den Abspann.
Nee, ich möchte jetzt dann wenigstens den von Josephine noch lesen. Weil es waren einfach so viele schöne. Die Stimmen von NichtwählerInnen für seine Partei zu gewinnen, will Markus aus Bayern den Genderstern feiern. Sie denken, er ist doch von Sinnen. Genderstern feuern eigentlich, oder? Feiern? Irgendwie ergibt der mit feiern gar keinen Sinn. Ich dachte, da steht feuern. Egal. So, kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Die Nervosität an der Wall Street steigt.
Dienstag.
US-Börsen rücken kräftig vor.
Mittwoch.
Die Zinsfantasie ist zurück.
Donnerstag.
Wall Street-Anleger greifen kräftig zu. Kräftige Wochen diese Woche.
Freitag.
DAX steuert auf 9. Gewinntag in Folge zu.
Klingt doch gut. Muss man wieder
für uns Kapitalisten super Nachrichten.
Genau, absolut. Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch einfach ergänzen würdest?
Also, wir fangen mal am Anfang der Sendung an in der Ukraine. Genauso wie du es gesagt hast, es gibt irgendwie keine Informationen dazu, wie groß diese ukrainischen Truppen waren, die da in Kursk einmarschiert sind. Was ich aber trotzdem interessant fand und hier einfach nochmal ergänzen wollte, ist, dass russische Behörden von einer Militärpräsenz von weniger als 1000 Menschen dort gesprochen haben. Wir wissen alle, Zahlen von russischen Behörden sehr mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem einfach nur mal so als ungefähre Größenordnung, die man dann ja kritisch hinterfragen kann, fand ich es trotzdem irgendwie spannend. Dann wird es ein bisschen popkulturell mit Brad und Kamala Harris. Genau, Charlie XCX, vielleicht so ein bisschen zum Kontext, weil ich das Gefühl habe, ganz viele Leute denken, sie hätten von dieser Künstlerin noch nie was gehört. Aber es gab einige Songs, also wer in den letzten 15 Jahren Radio gehört hat, hat ziemlich sicher schon mal einen Song von Charlie XCX gehört. 2012 gab es ein Feature mit ihr. Ich werde es jetzt hier nicht singen, aber vielleicht erinnern sich einige, der Song geht so, I don't care, I love it. Sehr poppiger Song. 2014 gab es Boom Clap, The Sound of My Heart Goes On and On and On. Na, 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 na. Auch da glaube ich, also vielleicht war das auch, weil ich in der Zeit so älterer Teenager war, aber ja, wer sich ein bisschen mit Popkultur auseinandergesetzt hat oder in Berührung gekommen ist, kennt, glaube ich, Lieder von ihr, auch wenn man jetzt sie als Person ihren Namen nicht unbedingt kennt.
Ich wollte gerade sagen, sie hat einfach super viele Songs für andere geschrieben.
Voll,
ne?
Genau.
In der Vergangenheit.
Ganz viele Features.
Die super bekannt wurden.
Voll. Und ist auch immer noch, also in den UK auf Platz 2 der Charts, in den USA auf Platz 6 und in Deutschland immerhin auf Platz 19. Und Holger hatte recht damit, dass Bart Simpson so heißt, weil unter anderem so heißt, weil es eben ein Anagramm von Brad ist. Also dieses Brad Göre ist, glaube ich, eher geschlechtsneutral, aber wird schon vermehrt für weibliche Personen benutzt. Ich finde, das kann man bei Göre irgendwie vielleicht auch so ähnlich anwenden. Also natürlich geht das prinzipiell für ungezogene Kinder jeden Geschlechts. Aber genau, gerade im Englischen gibt es da durchaus eine weibliche Konnotation. Und ich dachte, weil es bei diesem Coconut Tree Zitat viel um Kontext geht, liefere ich auch noch mal ein bisschen Kontext dazu, woher eigentlich dieses Zitat kommt oder worum es da geht, weil ich ehrlich gesagt sehr irritiert war. Eine Zeit lang wurden auch, oder manche Leute benutzen auch auf Social Media immer noch die Emojis einer Palme und einer Kokosnuss, um ihre Solidarität mit Kamala Harris auszudrücken. Und es ist eben aus einer Rede von ihr, wo sie darüber spricht, dass es wichtig ist, Lebenskontexte mitzudenken. Also sie sagt da sinngemäß sowas wie, wenn wir junge Menschen fördern wollen, dann ist es wichtig, das zu machen, aber dann müssen wir uns auch anschauen, in welchen Kontexten leben sie und wie geht's ihren Eltern, wie geht's ihren Großeltern, wie geht's ihren LehrerInnen. Und in dem Kontext erzählt sie dann die Anekdote über ihre Mutter, die mal zu ihr gesagt hat, sie verstehe die jungen Leute nicht, you think you just fell out of a coconut tree? Und dann eben dieses ikonische Lachen.
Ja, mittlerweile ikonisch.
Wirklich.
So schön.
Dann Habe ich tatsächlich, genau wie Holger, keine neueren Zahlen dazu gefunden, wie viele Steuern in Deutschland schätzungsweise hinterzogen werden. Falls da jemand weitere Informationen für uns hat, gerne her damit, würde ich sagen. Und zum Sudan habe ich jetzt keine Korrektur oder so, aber ich wollte gerne nochmal diese Zahl irgendwie benennen, wie viele Menschen laut UN dort gerade hungern. Und zwar sind das 26 Millionen Menschen, deren Leben gerade einfach bedroht ist, dadurch, dass es nicht genug Zugang zu Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser gibt.
Vielen Dank auch nochmal für diesen Kontext und ein schönes Wochenende für dich.
Danke gleichfalls. Ciao.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung und da kommt jetzt wieder die alte Praxis, die du nicht so gerne magst. Wir lesen die Namen derer vor, die diese Sendung bei Steady als Ultras oder als Fanclub unterstützen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr die Sendung unterstützen könnt. Ihr könnt uns auch direkt aufs Konto überweisen. Da bleibt mehr von dem Ganzen bei uns hängen. Ihr bekommt aber keine werbefreie Sendung dafür. Es stört aber viele trotzdem nicht. Vielen Dank dafür auch. Und ihr könnt auch bei Apple Podcasts ein Abo abschließen. Dann hört ihr diesen ganzen kommenden Abspann nämlich nicht.
Und oh, das mache ich.
Der kommt jetzt.
Sind's eins.
Holgi, wann kommt NSFW 100? Fragezeichen, Fragezeichen.
Guter Journalismus kostet Geld. Mit einem Abo bei der Wochendämmerung könnt ihr das unterstützen. Kader und Holgi abonnieren nur die guten Quellen und fassen euch das Wichtigste daraus unterhaltsam zusammen. Win, win, win.
Martin Afanasyev.
Guido Baulich.
Alexander Brunsack hat endlich ein bisschen Pause, den Solo zum Update geschickt und grüßt Matze aus dem HiFi-Forum.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter.
Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht.
Doppeldeckerfahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafaneck.
Katharina Hüll.
Wing Commander Lord Fleschers Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, in Zügen, Flugzeugen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln die Schuhe auszuziehen.
Der Jan.
Das finde ich aber auch. Antjot Kästner.
Ist halt schwierig. Ich laufe halt so viel in Schlappen rum, dann ist das auch schwierig.
Nee, das macht nichts.
Aber da habe ich halt, genau, da sind die Füße gewaschen und nicht vorher eingemüffelt aus dem Turnschuh, ne?
Eben.
Antjot Kästner.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Nu sang Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Joachim Urlass.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Moss the Techi freut sich auf viel Besuch am Dante-Stand auf der Froscon in St. Augustin am 17. und 18. August 2024. Aber wahrscheinlich ist die Free and Open Source Software Conference eh vorbei, wenn die feinen Dämmerungsherrschaften aus dem Urlaub zurückkehren.
Nicht ganz.
Nein.
Aufgrund allgemeiner Ermüdung aller Beteiligten lasse ich den Stuss mit den Ideen für Ladennamen mal sein und mache hier ohne Format schlechte Witze. Ladennamen nur noch bei tatsächlich guten Ideen.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann. Sebastian Banse.
Agathe Bauermann.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Antonio Coimbra de la Coronia e Acevedo.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czernocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Verkehrsminister, ein schwaches Verb. Einen Posten einnehmen und ihn schlechter ausfüllen als bis dato denkbar. Denkbar.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Das dauert noch ein paar Jahre. Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Daniela Stark hätte gern ein bisschen mehr Sommer, bitte.
Der Alexander Hauser.
So genug Sommer. Jan Heck.
Och. Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Weiß nicht, Jenny.
Achso, Jenny wie Joghurt. Ja. Hm.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Et wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Wir müssen da mal hinfahren. Wenn du nicht mitfährst, fahre ich da alleine hin.
Zum Oberfrittenbach?
Ja.
Wo fahren wir hin?
Hörertreffen am Oberfrittenbach.
Okay.
Hörerinnen-Raclette am Oberfritten. Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zaleski. Wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kula.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Alte Kugelschreiber.
Oliver Kohlfink.
Mal sehen, wann der Kursk Oblast der EU beitritt.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Ronny Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Plantheut.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den International Wave at the Surveillance Camera Day aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schombi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Schlimmer Verdacht heißt Stuttgart 21 so, weil der Bau 21 Jahre dauert und 21 Milliarden kostet.
Schön. Danke und schöne Grüße.
Ich muss gerade an den Jäger 90 denken, das ist irgendwie so einer der größten. Nee. Dirk Schumann, das ist der Tornado, ist Jäger 90, weil der eigentlich 1990 oder Anfang der 90er fertig sein sollte und ist dann auch irgendwie so spät fertig geworden, dass sie ihn nicht mehr Jäger 90 nennen konnten, vermute ich.
Ah, verstehe.
Sie werden einen anderen Grund nennen, aber natürlich ist es so, wie ich sage.
Mhm. Natürlich, natürlich.
Natürlich.
Wo waren wir denn? Dirk Schumann, hast du gesagt, ne?
Kann sein.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Rotz-Igelstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Du hast dich schon immer darauf gefreut, es endlich sagen zu können, oder?
Nein, das war Zufall.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Das größte Problem in der Geschichte der Menschheit ist, dass die Leute, die die Wahrheit kennen, den Mund nicht aufmachen. Und diejenigen, die von nichts eine Ahnung haben, bekommt man einfach nicht zum Schweigen. Dieter Hallervorden.
Den man einfach nicht zum Schweigen bekommt, was ganz witzig ist, weil alles, was der im Moment so noch von sich gibt in Interviews, deutet darauf hin, dass er keine Ahnung hat.
Ja.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
schlürfen Mocktails mit Priscilla und Gwyneth Molesworth und genießen nach Kräften den Sommer.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenroy.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich ebenfalls, warum heißt es eigentlich Jockey und nicht Gärtenzwerg?
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer, Witte.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Mapt. Barrafk.
Ach, jetzt ist es ein R? Na gut.
Bannafk.
Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Danke, auch von mir.
Und das war die Wochendämmerung vom 16. August 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Produktion von Haus 1.